Israel bleibt in Schittim. Und wir sind jetzt da einfach mal eine Weile stehen geblieben und jetzt wollen wir dann weiterfahren. Und ich denke, es hat verschiedene Parallelen. Israel ist vor dem Einzug ins verheißene Land in Schittim. Und dort ist ihnen noch manches passiert, was sehr unglücklich war, oder eben nicht nur unglücklich, was zum Schaden war von Israel. Und ich denke, der Hans hat bereits etwas angedeutet von dem Corona. Auch wir sind unterwegs im Einzug ins verheißene Land, aber oben. Und Gott möge uns Gnade schenken, dass nicht uns auch vor dem Ende noch irgendetwas passiert, das unglücklich wäre, wo Spannungen oder Probleme in die Gemeinde brächte. Wir wollen miteinander die ersten 15 Vers lesen vom 4. Mose 25. 4. Mose 25, 1 bis 15. Und Israel blieb in Schittim. Und das Volk fing an, Unzucht zu treiben mit den Töchtern Moabs. Und diese luden das Volk zu den Opfern ihrer Götter ein. Und das Volk aß und warf sich nieder vor ihren Göttern. Und Israel hängte sich an den Baal Peor. Dann brannte der Zorn des Herrn gegen Israel, und des Herrn sprach zu Mose: Nimm alle Häupter des Volks und hänge sie dem Herrn auf vor der Sonne, damit die Glut seines Zorns des Herrn sich von Israel abwende. Und Mose sagte zu den Richtern Israels: Erschlagt sie, jeder seine Leute, die sich mit dem Baal Peor verbunden haben. Und siehe, ein Mann von den Söhnen Israels kam und brachte eine Midianiterin zu den Brüdern vor den Augen Mose und vor den Augen der ganzen Gemeinde der Söhne Israels, als diese am Eingang des Zeltes der Begegnung weinten. Und als der Priester Pinhas, der Sohn Eleasers, des Sohnes Aarons, des Priesters, das sah, stand er auf aus ihrer Mitte, aus der Gemeinde, nahm den Speer in seine Hand und er ging dem israelitischen Mann nach in das Innere seines Zelts und durchbohrte die beiden, den israelitischen Mann und die Frau, durch ihren Unterleib. Da wurde die Plage von den Söhnen Israels zurückgehalten und die Zahl der an der Plage Gestorbenen war 24.000. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Der Priester Pinhas, der Sohn Eliasers, des Sohnes Aarons, des Priesters, hat meinen Zorn von den Söhnen Israels abgewandt, indem er in meinem Eifer mitten unter ihnen geeifert hat. So habe ich die Söhne Israels in meinem Eifer nicht vernichtet. Darum sprich: Siehe, ich gebe ihm meinen Bund des Friedens, und ihm und seinen Nachkommen nach ihm wird ein Bund ewigen Priestertums zuteil werden, weil er sich für den Gott geeifert und für die Söhne Israels Sühne gewirkt hat. Und der Name des getöteten israelitischen Mannes, der mit der Midianiterin getötet wurde, war Simri, Sohn des Salu, der Fürst des Vaterhauses der Simeoniter. Und der Name der getöteten midianitischen Frau war Kosbi, die Tochter des Zurs, er war Stammeshaupt. Ich will zuerst ganz kurz einfach einen Überblick geben, einen Abriss. Die lange, beschwerliche Reise von 40 Jahren Wüstenwanderung, wo Gottes Versorgung, Fürsorge und Bewahrung, was das haben dürfen erleben, da könnte man denken, das Volk jetzt voll Dankbarkeit, voll Hingabe vor dem Gott stillsteht und ihm dient. Und wenn man uns daran erinnert, was ein bisschen später passiert ist, wo sie über den Jordan sind und dann bei Jericho die beiden Kundschafter reingegangen sind in die Stadt hinein und dort bei dieser Frau Zuflucht genommen, bei dieser Hure Rahab, hat sie gesagt: Seit 40 Jahren ist unser Herz verzackt und wir zittern von euch, weil wir gehört haben, wie euch Gott durchs Rote Meer durchgeführt hat. Das war die Gegenseite. Die Weltmenschen hatten Angst vor dem dreimal heiligen Gott, vor den Israelis, der jetzt auf sie zukommt. Und die Israelis haben ihn irgendwie ausblendet. Für sie war der Gott nicht das Thema. Jetzt haben wir hier Karten eingeblendet. Ich will einfach ganz kurz zeigen, dass wir sehen, ungefähr, wo wir sind. Wir haben auf der rechten Seite rot eingerahmt, haben wir das Schittim, unten dran Bet Peor, dann der Berg Nebo, unten dran, wo der Mose von Gott abberufen worden ist. Er hat von dem Berg aus noch in das verheißene Land gesehen. Und dann haben wir dort die Jordan-Ebene, wo der Jordan oben runterkommt. Ich komme nachher noch zu dem Gedanken. Das ist eine Ebene zwischen 20 und 60 Kilometer Breite. Und das Tote Meer ist ja 400 Meter unter dem Meeresspiegel. Jerusalem auf der anderen Seite ist 750 Meter drüber. Und dort die Berge sind auch um 900 Meter oben. Also man hat da Höhendifferenzen von auch 1000 Meter oder gut 1000 Meter. Einfach, dass wir das ein bisschen vor Augen haben von der Distanzen und von der Situation, wo ich dann im Zusammenhang mit dem Priester noch dazu komme. Jetzt, wenn wir schauen, was das Volk gemacht hat, dann steht da ganz kurz: und Israel blieb in Schittim. Vorher ist immer wieder gestanden und Israel lagerte sich. Das heisst, beim Lagern haben sie die Zelt nicht definitiv abgebrochen. Man hat gewusst, es geht weiter. Es ist einfach ein Unterbruch, es ist eine Pause, es ist ein Moment der Ruhephase und dann geht es weiter. Und wenn das steht, blieb, dann ist das also schon fast etwas ein bisschen Endgültiges. Man hat sich niedergelassen, man ist wohl geworden dort. Und jetzt ist meine Frage, sind wir uns bewusst, dass wir auch Pilger sind auf dieser Erde? Oder haben wir uns auch niedergelassen, dass wir da bleiben, auf alle Zeiten? Ich hoffe es nicht, dass wir für uns, aber auch für unsere Kinder immer wieder können sagen, wir haben hier keine bleibende Stadt. Wir suchen die zukünftige, wir gehen auf die zu. Also der Schreiber hat da schon, gerade mit dem ersten Sätzchen, hat er uns ein bisschen ein Signal gegeben, die Haltung, die innere Haltung vom Volk. Sie sind da geblieben, sie haben nicht gerade im Sinn gehabt, weiterzugehen. Und dann kommt das, was in unserem Leben auch gefährlich ist, wie manche ist zabig, müde, irgendwo am PC gucken und hat so ziellos und orientierungslos angefangen, dort drin zu surfen. Und ich kann euch einfach sagen, das sind die gefährlichsten Momente. Weil die wird der Find nicht unbenutzt lassen. Er wird dort versuchen, die Person irgendwie zu Fall bringen. Dass man an einen Ort geht, wo man nicht wollte, wo man nachher schuldig wird. Es steht dann da und das Volk fing an, Unzucht zu treiben mit den Töchtern der Moabiter. Unzucht ist in dem Sinn sexuelle Verirrung, Hurerei. Das heisst, sie sind gegenseitig sind sie eingeladen worden, sie haben einander besucht, sind besucht worden gegenseitig und es sind Verbindungen entstanden, die aber nicht vor Gott wohlgefällig waren. Also Israel ist da Verbindungen eingegangen mit Leuten, die ihnen Gott verboten hat in seinem Wort. Er hat gesagt, nicht mit Ungläubigen, weil die Ungläubigen ist aus dem biblischen Zusammenhang heraus, sind das für ihn Finden Gottes gewesen. Und jetzt hat sich Israel mit den Finden Gottes verbunden. Und dann noch ein sexueller Kontakt ohne den Schutz von der Ehe ist von Gott auch verboten gewesen und ist verboten, auch im Neuen Testament noch. Und Israel hat irgendwie das Ganze auf einmal nicht mehr so gekümmert. Es war eine Gleichgültigkeit da gewesen, es war eine Toleranz da gewesen, ein jeder tat, was ihm recht dünkte. Der biblische Maßstab ist auf der Strecke geblieben. Im 1. Korinther 10, 27 steht, dass wir eigentlich dürfen an Fest von anderen gehen, das tut uns Gott so nicht verbieten, aber wir wollen uns immer fragen, was ist das Motiv oder was ist das Ziel? Wir haben vom letzten Schuljahr, das ich gemacht habe, in der normalen Schule, war etwa einmal eine Klassenzusammenkunft und ich bin nie gegangen. Es hat mich einfach gestört. Sie haben immer zweitägige Klassenzusammenkünfte gemacht, ohne die Ehepartner und immer mit Übernachten. Irgendwo in einer Berghütte oder irgend so. Und ich einfach müssen sagen, das ist für mich irgendwie nicht ganz das, was ich suche. Dann möchte ich wenn schon meine Frau mitnehmen können und dann wäre es eine andere Schiene. Und dann ist die Frage, ob man an so einem Ort ein stärkeres Zeugnis abgibt, wenn man nicht geht oder wenn man geht und vielleicht gleich nichts sagen kann. Das sind Entscheidungen, die tut jedes für sich immer wieder persönlich entscheiden. Und Gott fragen, was ist jetzt bei mir dran, was ist der Weg, wo du mich auch da drin führen willst. Was hat Gott über Israel gesagt? Im 2. Mose 19, wir haben das angeschaut, vor einiger Zeit miteinander, Vers 5 und 6, sagt er, werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Und jetzt kommt's. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Im 1. Petrus 2 sagt er für uns als Gemeinde im Neuen Testament ganz einen ähnlichen Gedanken. Vom königlichen Priestertum, wo wir drin berufen sind. Und wo wir sein Licht weitergeben wollen, das, was wir von ihm bekommen haben. Wenn wir die Botschaften, die der Biliam am Volk müssen, weitergeben musste, er hat das Volk verfluchen, viermal und hat viermal einen Segensspruch weitergegeben. Wenn wir die Segensprüche anschauen, ist in jedem Segensspruch etwas drin, wie Gott sein Volk einstuft. Und das hat mich beeindruckt. Und wenn wir das anschauen, was das Volk jetzt da draus macht, oder einmal ein Teil vom Volk, ist das für mich irgendwie brutal. Er sagt im 4. Mose 23, 9, es war ein Volk, das abgesondert wohnte. Abgesondert von der Vermischung der Welt. Und jetzt fangen sie sich an, vermischen mit der Welt, wo Gott nicht mehr wohlgefällig ist. Im Vers 21 von 23 ist der Kapitel, es war ein Volk, an dem Gott kein Unrecht sah. Das Zeugnis Gottes wieder, wo der Biliam über das Volk, das unten in der Ebene gelagert ist, sagt, und jetzt auf einmal muss er am Volk Sachen beanstehen. Er sieht grosses Unrecht, das dort passiert. Kapitel 24, 5, es war ein Volk, worin er seine Schönheit gesehen hat, wo etwas von ihm wieder gespiegelt hat. Und der letzte Gedanke war im Vers 19 vom 24. Kapitel. Es war ein Volk, das Find hat sollen unterwerfen. Und jetzt tun sie sich vor den Göttern von der Find niederwerfen. Wir haben das gelesen im Vers 2, wo das Volk Israel eingeladen hat zu ihren Opfern und ihren Göttern. Und das Volk aß und warf sich nieder. Und nachher steht, sie hängten sich an ihren Gott. Was heisst das? Das heisst, sie beten ihn an und fangen ihn an zu verehren. Wie schnell ist die Schwelle manchmal übertreten? Wenn man danach Sachen mitmacht, ist man auf einmal reingerutscht, ohne dass man es wollte, ohne dass man es gesucht hat. Und dann ist der Abgang, das Durchabgehen ist auf einmal näher und es wird gefährlich. In Nigeria, an der Westküste von Afrika, war ein französischer Forscher gewesen, und er hat dort mit dem, im Landesinneren mit dem einheimischen König grosse Tauschgeschäfte gemacht und ziemlich schwer beladen gewesen. Und er ist auf einem grossen Umweg, auf einem offiziellen Weg, ist er zu dem Lager angekommen. Und dann sagte ihm der König, es hat für dich viel kürzeren Weg an die Küste, aber der Weg, da sind fremde Geister drauf. Also für uns ist der unheimlich, aber ich sage dir jetzt den gleich, du kannst den Weg gehen, wenn du willst. Und dann hat der Forscher gelacht und gesagt, ich habe keine Angst vor fremden Geistern. Sagen wir den Weg nur. Und dann sagt er, du musst da, ist ein schmales Weg durch den Dschungel durch, kannst auf dem bleiben und du wirst an die Küste kommen. Und er ist auf dem losgezogen und auf einmal sind sie in eine Blumenpracht gekommen, da sind an den Bäumen sind wie Efeu gewachsen, wunderbare Blüten in allen Farben. Millionen von Blüten. Und es war so ein spezieller Duft gewesen. Irgendwie etwas Süßes, etwas ganz Schönes. Und da ist ihm aufgefallen, dass er kein Vögel mehr gehört, kein Affe mehr sieht, kein Geräusch mehr, Totenstille und die grosse Blüte gebracht. Und dann, als er herumschaut, sieht er seine Träger, dass die anfangen, so taumeln, wie wenn sie besoffen wären. Und dann sagen die zu ihm, du, wir wollen das Nachtlager aufschlagen, wir mögen nicht mehr, wenn da liegen. Und dann schaltet sie ihm und sagt, das sind giftige Blüten. Das sind giftige Düfte, die schläfen Menschen ein und dann sind sie weg. Und dann hat er sie mit aller Gewalt müssen antreiben, dass sie die ganze Nacht zu den Zeugen ausgekommen sind und unterwegs haben sie eine Gruppe gefunden, auch mit einem Weissen dran. Sie haben das an der teuren Uhr gesehen, wo dort im Skelett gelegen ist und 5 Skelette von Einheimischen. Die haben dort ihr Lager aufgeschlagen und sind liegen geblieben. Wenn man einen Weg geht, wo gefährlich wird, wo tödlich wird, man kann die Gefahr unterschätzen und auf einmal ist es zu spät für ein Zurück. Und da bei Israel hat Gott darüber gewacht und er hat das Gericht eingeschaltet in das Volk hier. Und darum sind sie bewahrt geblieben. Sonst hätte das mit dieser Vermischung, die sie hier angefangen haben, hätte das in dem Sinn können der Untergang sein. In der Offenbarung 2, Vers 12 kommt ja der Biliam nochmal zum Zug oder wird er nochmal erwähnt bei der Gemeinde von Bergamo. Und dort steht: Aber einiges habe ich gegen dich, dass du Leute hast, die sich an die Lehre Biliams halten, der den Balak lehrt, die Israeliten zu verführen, vom Götzenopfer zu essen und Hurerei zu treiben. Jetzt ist das auf einmal leer geworden. Beim Biliam ist es ums Geld gegangen, um den Reichtum, und jetzt ist da auf einmal leer daraus gemacht worden. Und zwar hat der Biliam, hat der Midianiter und den Moabiter den satanischen Rat gegeben von der Vermischung. Er hat gesagt, mir ist es nicht gelungen, Gott hat die Hand darüber gehabt, er hat sein Wort, sein Volk bewahrt, Gott hat sich nicht lassen trennen von seinem Volk. Und jetzt ist der Biliam auf die andere Seite gegangen und hat versucht, das Volk von Gott zu trennen. Und das wäre ihm fast gelungen, bei einer Gruppe ist ihm gelungen, bei der anderen nicht. Und diese Taktik ist bis heute geblieben. Die von der Vermischung. Wie viel wird immer wieder etwas vermischt, wird etwas trainiert da, wie ich es bereits erwähnt habe, und nachher mit brutalen, mit fatalen Folgen kann enden. Ich werde jetzt beim Eifer vom Pinhas noch stehen bleiben. Das ist der zweite Teil von unserem Thema. Für mich viel der schönere Teil, weil wir dort einen Mann sehen, der gehandelt hat. Wo das passiert ist, wir haben es im Vers 6 gelesen, wo der Israeli, ein Stammesfürst von Simeon, mit einer fremden Frau, mit einer Fürstentochter ins Lager reingelaufen ist, ist er an den Stiftshütten vorbeigelaufen und hat provokativ gezeigt, was er jetzt macht. Da müssen wir sagen, welche Arroganz, welche Frechheit, welche Vermessenheit, welche Schamlosigkeit ist da bei dem Mann drin gewesen. Und ich kann mir den Mose und der Aaron hat nicht mehr gelebt, aber den Mose gut vorstellen und noch andere Verantwortliche, die sind irgendwie wie perplex gewesen. Die sind blockiert gewesen. Die denken, das kann ja nicht sein. Das ist doch nicht dem Sinn ernst. Dass der bei den Stiftshütten vorbeikommt. Wir tun da Leid tragen und trauern und der andere fährt weiter. Der Pinhas, für mich ein jüngerer Priester, er ist der dritte Hohepriester geworden nachher in Israel, aber da war es noch nicht. Nimmt den Speer, geht diesen zwei nach, geht mit ihnen ins Zelt hier und im Zelt innen durch das göttliche Gericht an ihnen vollstrecken. Weil sie haben das erste Gebot übertreten und sie haben das sechste Gebot übertreten und auf beiden Gebot ist da die Strafe gewesen. Und er hat das vollzogen, er hat das durchgezogen. Jetzt können wir sagen, was ist das für ein Typ gewesen? Eiskalt, brutal, der hat jetzt wirklich nichts gekannt. Das war ein Gesetzeshüter, der ist auf den Buchstaben gegangen und jetzt hat er es hier durchgezogen. Haben sie noch dummerweise gerade einen Speer in die Hand verwischt und dann ist das, hat das gerebelt. Wenn wir ihn anschauen, sehen wir das ganz ein anderer Mann. Das war ein überleiter, gottesfürchtiger, weiser Mann gewesen. Und jetzt komme ich nochmal zurück zum Bild, das wir angeschaut haben, von der Jordanebene. Jetzt gehen wir noch ein bisschen weiterführen. Jetzt sind sie ins verheißene Land eingegangen, sie haben Jericho eingenommen und das ganze Land eingenommen. Ungefähr 7 Jahre ist das gegangen. Und dann ja die 2,5 Stämme, die auf der Seite von Schittim geblieben sind, die haben müssen, sind mit 40'000 Mann über und haben geholfen, das Land einzunehmen. Und nachher hat der Josua die wieder entlassen, dann sie heim können. Und jetzt sind die vom Heimweg, die 40'000 Mann, mit all dem Erbeuteten, mit grossem Reichtum. Und jetzt sind die in die Jordan-Ebene runtergekommen. Die sind von den Bergen, von den israelischen Höhen, 700 Meter, 900 Meter über dem Meer, sind sie oben runtergekommen, 300 Meter unter dem Meeresspiegel. Und jetzt das breite Tal durchlaufen, vielleicht 40 Kilometer breit. Und auf einmal kommt die Brüder ein Heimweh an. Jetzt müssen sie sagen, der Tempel, respektive die Stiftshütte im Moment, die ist in Silo, die ist im Landesinneren. Und wir dürfen nur dort opfern, sonst dürfen wir nie opfern. Fleisch essen, haben sie überall dürfen, das war nicht das Problem gewesen.
Denn das sagt uns die Bibel auch im 3. Mose, wenn sie ein Wild gejagt haben oder irgend so etwas, steht gerade, und das tut Gott explizit sagen, die haben ja das Wild nicht können fangen und anführen zu der Stiftshütte und dann dort töten. Die haben das geschossen und dort dürfen ausbeindeln und essen. Von dem her gesehen ist das okay gewesen, aber das Opfern nicht. Und jetzt haben die Männer überlegt und gesagt, wir machen hier unten in der Jordanebene machen wir einen grossen Altar. Wir wollen auf dem Altar nicht opfern, aber einfach für unsere Kinder als Erinnerung, als ein Denkmal. Dass wenn sie alle Jahre mal zurückgehen, das heisst, sie hätten dreimal zurück müssen, nach Silo zu der Stiftshütte, dass sie an dem vorbeikommen und das Denkmal schon sehen. Die Israeli auf ihrer Seite mit dem Binhas, die haben das beobachtet. Die haben gesehen, wie jetzt die Gruppe oder das halbe Heer, das dort unten war, sich einen Altar bauen in dieser Ebene. Und da ist bei den Israelis sofort Galle hochgekommen und dann haben sie gesagt, jetzt sind die bereits auch abgefallen, oder? Das andere war ja noch nicht lange zurück. Was passiert jetzt? Und dann ist der Binhas als Hohepriester mit 10 Delegierten von jedem Stamm einen, hat er sich aufgemacht, das zuerst zu erfragen. Und wenn wir in Josua eingehen und das anschauen, das Gespräch, ist er nicht mit Samthandschuhen vorgegangen, aber immer ehrlich und klar war er. Er hat dort Israel gefragt. Vers 14. Oder Vers 16, retten nachher, so spricht die ganze Gemeinde des Herrn. Was ist das für eine Untreue, die ihr gegen den Gott Israels ausgeübt habt, dass ihr euch heute abwendet von dem Gott des Herrn, indem ihr euch einen Altar baut, um euch heute gegen den Herrn aufzulehnen? Wen habt ihr noch nicht genug in der Sünde von Peor, von der wir bis heute bis zum heutigen Tag noch nicht gereinigt haben und so weiter, fahrt wieder und ergreift zurück auf das Ereignis, wo wir jetzt davor stehen, im 4. Mose 25, von Peor. Es ist später nochmal erwähnt worden, das Ereignis. Und dann sagen sie ihm, nein, es ist nicht so. Das war nie unser Gedanke gewesen. Wir haben einfach nicht wollen, dass wir zu weit weg sind und haben darum ein Denkmal in die Hälfte vom Weg einsetzen, dass unsere Kinder und unsere Nachkommen das sehen und an den Gott erinnert werden. Und dann steht das Schöne, dass das dem Pinhas und seinen Leuten gefallen hat, dass sie das Argument akzeptiert haben und dann zurückgegangen sind. Und von dem her gesehen, möchte ich das ganz klar in den Raum stellen, dass der Pinhas nicht einfach ein Haudegen war, der gerne irgendwo noch gemordet oder etwas gemacht hat, aber einer, der kompromisslos auf der Seite Gottes gestanden ist, der für die Wahrheit eingestanden ist, ohne Kompromiss. Und in dem Moment, wo Ehebruch, Hurerei so offensichtlich abgelaufen ist, wie es dort passiert ist, hat er den Mut gehabt und Grösse und von Gott auch Kraft bekommen, um diese Handlung zu vollstrecken. Wir haben es gelesen miteinander, wie Gott das beurteilt, wo er sagt, der Herr, sein Gott, ist mit ihm. Siehe, ich gebe ihm meinen Bund des Friedens und ihm und seinen Nachkommen nach ihm den Bund ewigen Priestertums. Und wenn wir nachher in die erste Chronik hineingehen, wird er wieder erwähnt, der Pinhas. Und er steht als Verantwortlicher über die Torhüte. Und mir gefällt das auch. Und weiterhin greifen sie nochmal auf ihn zurück und sagen, er war Torhüter gewesen. Was macht ein Torhüter? Der schaut, wer reinkommt. Dass da niemand reinkommt, der nicht etwas will, das ungut ist. Das heisst, er ist da schon im 4. Mose 25 ist er ein Torhüter gewesen. Er hat gewacht über Israel, dass nicht etwas von Sünde reinkommt, wo Israel würde von Gott trennen. Und darum hat er gehandelt. Und jetzt in der heutigen Zeit, wo wir drin sind und auf uns bezogen. Gemeindezucht. Und jetzt wollte ich sagen, wo fängt die an? Bei mir und bei dir ganz persönlich. Und da sagt die Bibel, der Herr Jesus, in Matthäus 5, und das haben wir mit dem Christopher sehr eingehend angeschaut, bei der Bergpredigt, diskussionslos und klar, wie wir vorgehen sollen. Matthäus 5, 29 und 30. Wenn dich aber dein rechtes Auge zum Abfall verführt, so reiß es aus und wirf's von dir. Es ist besser für dich, dass du eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen werde. Wenn dich deine rechte Hand zum Abfall verführt, so haue sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle fahre. Was sagt da der Bibeltext? Dass wir uns verstümmeln sollen, das ist uns allen klar, dass das nicht die Meinung ist. Aber er will uns mit dem zeigen, dass wir kompromisslos und klar handeln. Und wenn ich ein Problem habe mit etwas, wenn mein Handy mir ein Problem ist, wenn andere Sachen mir ein Problem sind, dass ich bereit bin, einen Schnitt zu machen. Ich habe einen jungen Mann vor Augen, der hat mich beeindruckt. Ich habe ihn im ersten Moment noch fast falsch beeinflusst und dann hat er mich auch aufgeklärt und dann habe ich mich entschuldigt. Wir hatten eine dreiwöchige Zusammenkunft, der Unterweisungskurs. Und dann sagt er mir, jetzt habe ich der Mutter angerufen, sie soll den PC zu meinem Zimmer auswerfen, ich brauche den nicht mehr. Und dann sage ich zu ihm, ja, aber jetzt gehst ja du in die Lehre und du musst sicher Sachen am PC machen, also ist das jetzt gut überlegt? Und dann sagt er, ich habe es nicht im Griff, es ist gut überlegt, ich kann auf der Mutter ihre gehen. Sage ich, sorry du, das tut mir leid, ist auf jeden Fall richtig, der Entscheid. Das kann sein, dass er nach einem halben Jahr es im Griff hatte, mit Gottes Hilfe, und nachher wieder einen können zutun. Aber mir hat das gefallen, wie der junge Bürstel einfach konsequent ist. Er hat gemerkt, das wird mir zum Verhängnis. Und jetzt hat er, wenn ich das Bild nehme, das Auge ausgerissen oder die Hand abgeschnitten und hat eine Handlung gemacht. Sonder habe ich auch erlebt. Als einer zu mir gekommen ist und hat gesagt, Markus, du hast doch wohl nicht den Eindruck, dass ich meine 140 DVD-Scheiben fortrühre, weil die so kult sind. Sag ich, dann muss ich nicht haben, den Eindruck. Das ist doch dein Entscheid. Das tust du selber entscheiden, welchem Herr das du willst dienen. Ob du am Baal dienst oder ob du Gott dienst. Das entscheide nicht ich für dich. Ich habe den Mann nie mehr gesehen. Dort ist eben nicht vorgerührt. Ich weiss nicht, wo der heute ist. Und so sind wir immer wieder am Entscheiden. Und Gemeindezucht fängt bei mir, also im Kleinen an. Zünd ist eine Sklaverei. Und wenn wir deren den kleinen Finger geben, wird sie auf einmal die ganze Hand haben und dann hat sie uns. Und von dem her gesehen, wenn wir da anfangen wären und wir wollen dort klar sein. Der Pinhas gibt uns ein Beispiel und er ist für mich ein gewisses Beispiel auf Jesus Christus her. Wenn er dort den Sieg erfochten hat, den Sieg vollbracht hat und damit das Zorngericht Gottes vom Volk abgewendet hat. Und durch den Geist Gottes sind wir mit eingenommen in die Kraft, die, das heisst, dass wir gleich handeln in unserem Leben und denen um uns herum auch dürfen in die Richtung raten und helfen, dass sie den Schnitt oder den Schritt auch machen. Wenn ich zum Schluss komme bei diesem Abschnitt, ist die Frage, wie ist mein Leben oder dein Leben? Haben wir es ausgerichtet? Am Schluss haben wir die beiden Gegensätze nochmal zusammen bei diesen Versen, die ich gelesen habe. Vers 12, 13 haben wir den Pinhas und 14, 15 haben wir den Mann von Simeon mit der Freundin, die er eingeholt hat. Die beiden Gegensätze. Auf der einen Seite der, der für das Recht Gottes eingestanden ist, der das bewahrt hat und auf der anderen Seite der, der tot worden ist, der in der Sünde zu Fall gekommen worden ist. Und jetzt ist die Frage, wir haben in der Bibel immer wieder die beiden Seiten, die uns ganz klar vor Augen geführt sind. Licht und Finsternis, Sünd und Wahrheit oder Lüge und Wahrheit und so weiter. Und da auch. Der Biliam, der Pinhas, der einen klaren Weg gegangen ist und das Recht Gottes auf den Leuchter gestellt hat. Und wir wollen es in unserem Leben, wenn wir es gleich machen. Wir wollen es als Werkzeug Gottes brauchen, jedes an dem Ort, wo er es hingestellt hat. Dass wir wie ein Pinhas da sind und vielleicht auch als Nächste dürfen auf eine Gefahr hinweisen und sagen, pass auf, jetzt bist du auf einem gefährlichen Weg. Das kann sein, dass das nicht gut kommt, was ihr jetzt machen wollt. Entscheiden tut jedes immer noch selber, aber wir wollen einander warnen. Wir wollen Gefäß sein zur Verherrlichung Gottes, zu seiner Ehre und nicht ein Gefäß zu seiner Unehre, wie uns da die beiden Gefäße noch vor Augen gestellt worden sind. Und dann werden wir mal einen gesegneten Eingang haben und wir dürfen uns freuen auf den Moment, wo der Herr Jesus wiederkommt. Da sind wir nämlich parat, wenn er wiederkommt und werden ihm entgegengerückt werden. Da haben wir nichts, wo uns bindet, wo uns zurückhebt, wo die Sünde da, die Vermischung, die nachher blockierend ist, sondern wir sind frei. Wir beten noch miteinander. Herr Jesus, ganz herzlichen Dank für die Vorbilder, die du uns in deinem Wort gegeben hast, die uns auch in den Alltag hier entzünden, die uns ermahnen, aber auch ermutigen, wo wir immer wieder Beetzeiten sehen, Beetwege, die du uns zeigen, den Weg vom Licht und den Weg von der Finsternis. Und danke, Herr Jesus, dass wir uns als Gemeinde auch immer wieder versammeln über dein Wort und das miteinander anschauen und dass du uns immer wieder aufschliessen. Dass du aber auch Gnade bist, gerade in dieser kommenden Woche, bei all den Entscheiden, die wir davor stehen, dass wir dich fragen, was du jetzt würdest tun, was du jetzt würdest handeln, auf welche Seite dass du jetzt gehst. Es gibt Sachen, die klar sind und es gibt Sachen, die nicht klar sind. Dass wir von dir die Weisheit haben. Und dass wir alle in der Gemeinde, so wie der Pinhas, dürfen reagieren in einer Klarheit, in einer Kompromisslosigkeit und auch in einer Bereitschaft auf den Moment, wenn du wiederkommst. Segne und bewahre du jedes Einzelne, auch wenn jetzt unsere Wege wieder auseinandergehen. Amen.